SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
29. Oktober 1844. Der Geburtstag des reichsten Mannes Europas, Albert Salomon Anselm von Rothschild.
Auch Reichtum vergeht. Einst besaßen die Rothschilds einen Palast in Wien, der an Größe und Pracht nur von der kaiserlichen Hofburg mit ihren 2600 Zimmern übertroffen wurde. Und heute alles weg. Fast alles.
Es steht noch die Sternwarte im 18. Bezirk, aber sie ist auch verlassen im Sternwartepark.
Sagt Roman Sandgruber, Historiker und Biograf der österreichischen Rothschilds.
Es ist so veraltet, dass man sie nicht mehr benutzen kann.
Die private Sternwarte Rothschilds erinnert an einen Mann, der im 19. Jahrhundert 10-mal vermögender war als der zweitreichste Österreicher nach ihm. Und auch im Rest Europas konnte niemand an ihn heranreichen.
Auf dem europäischen Kontinent war Albert Rothschild am Ende seines Lebens der Reichste.
Und gehörte als jüdischer Bankier trotzdem nie ganz zur vornehmen Gesellschaft dazu, wurde vom Adel geschnitten und in der Politik zur antisemitischen Projektionsfläche.
Das Geld ist der Gott unserer Zeit. Und Rothschild ist sein Prophet.
Die Rothschilds, eine jüdische Großfamilie, die in ganz Europa und der Welt Finanzgeschäfte betrieb, mit Tugenden, die auch im Familienwappen stehen.
Zusammenhalt, Moral, Fleiß.
Die Rothschilds erfanden quasi das internationale Bankgeschäft und stellten den Rohstoff bereit, den die Industrialisierung brauchte, Kapital. Für Lokomotiven und Schienennetze, für Zechen und Stahlwerke. Kapital, ein besonders knapper Rohstoff. Die Rothschilds waren im 19. Jahrhundert die Finanziers Europas. Sie schafften den Sprung von der Fürstenfinanzierung hin zur Staatsfinanzierung, zu Anleihen. Rothschilds, die Banker der industriellen Revolution. Begonnen hatte alles in Frankfurt, im jüdischen Ghetto.
Im Ghetto von Frankfurt hatten die Häuser Schilder, also mit denen man sie erkennen konnte. Und das Haus mit dem roten Schild hat sozusagen also der Familie ursprünglich den Namen gegeben.
Der Urvater war Meyer Amschel Rothschild, geboren 1744. Er wollte eigentlich Rabbiner werden. Doch der Vater zwang ihn ins Geschäft, einen kleinen Laden mit angeschlossener Wechselstube. Viel anderes als Handel und Geldwechsel blieb Juden nicht übrig, denn in die Handwerkerzünfte durften sie nicht. Grund und Boden kaufen auch nicht. Das änderte sich mit Napoleon.
Napoleon hatte auch dem Frankfurter Ghetto das Ende bereitet.
Der alte Rothschild erkannte, die Zukunft des Bankgeschäftes liegt nicht allein in Frankfurt, sondern in Europa.
Insgesamt hatte er 10 Kinder, 5 Töchter und 5 Söhne. Entscheidend waren die 5 Söhne, die er über die damals um 1800 5 größten Städte Europas verteilt hat.
Frankfurt, London, Wien, Paris und Neapel. 5 Brüder, die sich blind vertrauen konnten und gemeinsam Summen zusammenbrachten wie niemand sonst in Europa.
So entstanden die 5 Zweige des Hauses Rothschild, die also eben sich auch im Wappen ausdrücken mit den 5 Pfeilen, die gebündelt in einem Bündel ihre Stärke ergeben, während jeden einzelnen Pfeil kann man leicht zerbrechen. Das war sozusagen eben auch das Erfolgsmodell der frühen Rothschild. Das war ja schon sehr spektakulär, vom armen Ghetto-Insassen innerhalb einer Generation zu den reichsten Europas aufzusteigen.
Die Brüder Banker hielten zusammen und arbeiteten Hand in Hand. Deshalb heirateten sie nur innerhalb der Großfamilie, auch um das Vermögen zusammenzuhalten. Und sie blieben, anders als viele andere jüdische Aufsteiger, ihrem Glauben treu.
Wer sich vom jüdischen Glauben abwendet innerhalb der Rothschild-Familie, der soll für immer enterbt und ausgestoßen sein.
Besonders erfolgreich war der Wiener Zweig der Rothschilds. Das österreichische Großreich hatte enormes Potenzial. Salomon Rothschild war extrem geschäftstüchtig und gewann an Einfluss, berichtet Georg Markus, Bestsellerautor aus Wien. Er schreibt über prominente Österreicher, auch über die Rothschilds.
Durch sein großes Vermögen hatte Salomon Rothschild natürlich auch eine große finanzielle Macht. Und man hat damals gesagt, in Wien gibt es zwei Monarchen. Der eine ist der Kaiser Franz Josef und der andere ist der König Salomon.
Wo Erfolg ist, stellen sich schnell Neider ein. Die Rothschilds wurden als Kriegstreiber karikiert.
Viel Geld machen kannst du nur mit viel Blut.
Richtig ist aber das Gegenteil. Sie haben sich geweigert, Kriege zu finanzieren. Sie hätten sehr viel Geld verdienen können. Zum Beispiel bei Königgrätz wollten beide Seiten, sowohl die Preußen als auch die Österreicher, wollten Kredite haben. Und sie haben gesagt, nein, Kriege unterstützen wir nicht.
Kommen wir zu unserem Mann, zu Albert Freiherr von Rothschild. Anrede Herr Baron, die nächste Generation der Rothschilds in Wien. Albert war der jüngste Sohn. Auf die Reihenfolge gab man bei den Rothschilds allerdings nicht viel. Chef wurde, wer am besten mit Geld umgehen konnte. Und da waren Alberts Brüder keine Konkurrenz. Der Erstgeborene opponierte nur gegen den Alten. Der Zweite hatte kein Händchen für Aktien. Wenn er welche verkaufte, stiegen sie anschließend mit Sicherheit an Wert.
Wenn ich welche kaufe, verlieren sie anschließend grundsätzlich immer.
Blieb nur der dritte Sohn, der mit dem seltsamen Kosenamen aus
Salomon Albert
wurde
Salbert.
Salbert kam 1844 zur Welt, heute vor 180 Jahren. Er besaß ein eher ruhiges Gemüt, war zielstrebig und lernfreudig. Er studierte in Bonn.
Mit großer Energie, Ausdauer, Hingabe und Erfolg.
1866, als der Krieg zwischen Preußen und Österreich tobte, wurde der alte Rothschild krank. Salbert musste ran und wurde der Chef des Rothschild-Imperiums in Österreich. Er managte eine Währungsreform, die Umstellung vom schwächelnden Silberstandard auf stabiles Gold. Das war gut für die Währungssicherheit und die Wirtschaft Österreichs, aber auch für Rothschilds, denn sie betrieben Goldminen in Südafrika. Salbert gehörte die wichtigste österreichische Eisenbahngesellschaft, ihm gehörte ein gigantisches Hüttenwerk und er leitete vor allem die Bank der Familie in Österreich.
Albert hat die Rothschild Bank zu ihrer wahren Größe gebracht, in Wien jedenfalls. In seiner Zeit ist auch dieser Ausspruch reich wie Rothschild zum geflügelten Wort geworden.
Salbert kaufte oder baute im Laufe seines Lebens 8 Schlösser in Österreich und besaß riesige Ländereien. Ein wichtiger Mann, dessen Familie 1887 etwas Einmaliges gelang. Sie wurde hoffähig, gehörte damit zur Crème de la Crème der österreichischen Gesellschaft, zumindest formal. Doch dann folgte das private Unglück. Salberts Frau Bettina starb mit 34 Jahren an Brustkrebs. Der Baron blieb mit 6 Kindern zurück. Bettina stammte aus dem französischen Zweig des Rothschild-Clans. Historiker Roman Sandgruber hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Rothschild – Glanz und Untergang des Wiener Welthauses«. Dafür hat er die Nachlassbücher Salberts durchforstet.
In der Kunstsammlung, der riesigen Kunstsammlung von Albert Rothschild, ist das naheste Gemälde, das ich dort identifizieren konnte, ein Gemälde, das um 1830 entstanden ist.
Also vor seiner Geburt. Der Baron war ein Traditionalist, in allem, was er tat, durch und durch bieder. Und er war ein Wohltäter. Er spendete große Summen für soziale Einrichtungen und stiftete Krankenhäuser, unter anderem das Bettiner Frauenspital in Erinnerung an seine Frau. Rothschild galt im persönlichen Umgang als Gentleman, geschäftlich aber als knallhart. Die tausenden Beschäftigten verdienten vergleichsweise gut, seine Arbeiter, Förster und Beamten bekamen eine Pension, die teilweise höher war als ihr letztes Gehalt. Rothschild wurde bewundert und hofiert. Auch Kaiserin Sissi ließ ihr Geld vom Haus Rothschild anlegen, mit hohem Gewinn. Den Namen von Alberts Bank, SM von Rothschild, konnte man auch lesen als
Seine Majestät Rothschild.
Doch der Schein trug. Rothschild gehörte nie wirklich zur Oberschicht dazu.
Er hat natürlich, endlich, glaube ich, auch immer darunter gelitten, dass er, obwohl sehr reich und geadelt, als Jude von der Wiener Gesellschaft geschnitten wurde.
Die Adelskollegen verweigerten ihm das in ihren Kreisen übliche Du. Sein Riesenpalast in Wien war ein Palast ohne Feste, eher eine edle Riesengruft. Rothschild wurde zur Projektionsfläche für politische Propaganda von allen Seiten. Der Hass auf ihn und den Namen Rothschild war in sozialistischen und anarchistischen Zirkeln quasi obligatorisch.
Naja, für die Sozialdemokraten war er ein jüdischer Kapitalist und für die Rechten und Großdeutsche war er ein Jude. Das heißt, es kommt von beiden Seiten.
Und auch aus der Mitte, von den Christsozialen. Die Rothschilds erlebten am Ende des 19. Jahrhunderts den aufkommenden Judenhass, vor allem in Frankreich und dann in Österreich. Sie wurden verleumdet als Vaterlandsverräter. Ihre Situation zwischen allen Stühlen verschlimmerte sich weiter, als der Wiener Jude Theodor Herzl einen eigenen jüdischen Staat in Palästina forderte. Als die Rothschilds sich dagegen stellten, hetzte er gegen sie. Wenn sie ihn nicht unterstützten, wolle er
die Rothschilds auslöschen, einen barbarischen Feldzug gegen sie starten.
Praktische Folgen hatten die Anfeindungen von allen Seiten zunächst nicht. Albert von Rothschild hielt sich von der Öffentlichkeit fern, wurde zum reichsten Rothschild, weil er seine beiden Brüder in Wien überlebte und beerbte. Albert war allerdings keiner, der Innovationen vorantrieb. Er blieb bieder.
In Wahrheit hat er sich für das Industriegeschäft wenig interessiert oder gar nicht interessiert.
Die Rothschilds produzierten auch Rüstungsgüter, hatten aber Interesse an Frieden und Handel.
Sie haben schon das sichere Gefühl gehabt, in Kriegen verlieren sie mehr, als sie gewinnen können.
Albert von Rothschild setzte auf den modernen Thronfolger Franz Ferdinand und stellte ernüchtert fest:
Ich muss offen zugeben, dass ich den Einfluss des Erzherzogs Franz Ferdinand überschätzt habe.
Dessen Ermordung in Sarajevo und der Kriegsausbruch blieben Albert erspart. Er starb 3 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, Mitte 66 Jahren in Wien.
Ich bin ein viel älterer Mann als den Jahren nach, die ich zähle. Jawohl, ich bin gebrochen.
Ein gebrochener Mann mit unermesslichem Reichtum. Albert war persönlich immer sparsam gewesen, ganz anders sein Erbe Louis, ein Dandy. Nach dem Tod des Vaters folgte der langsame Niedergang. Den Ersten Weltkrieg überstand die Familie weitgehend unbeschadet. Der Mythos Rothschild lebte noch.
Ich bin kein Rothschild, bin nicht vom blauen Blut. Das Einzige, was ich bin dir gut.
Doch in der Weltwirtschaftskrise musste auch das Haus Rothschild mächtig federn lassen. 1938, nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland, wurde das Vermögen der Familie arisiert. Beschlagnahmt. Louis durfte Österreich erst verlassen, nachdem er sein Eigentum für einen Spottpreis abgegeben hatte.
Die nationalsozialistischen Kolonnen marschieren in Wien.
Und ausgerechnet in das Palais Rothschild, das von Albert gebaut worden war, zog der Organisator des Judenmords ein, Adolf Eichmann.
Und von dort wird also die ganze Judenvertreibung abgewickelt und durchgeführt.
Rothschilds Palast wurde nach dem Krieg 1955 gesprengt, obwohl er kaum zerstört war. Was bleibt vom reichsten Mann Europas, ist eine Sternwarte. Stillgelegt.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wemba an Albert Salomon Anselm von Rothschild, der vor 180 Jahren geboren wurde. Zeitzeichen morgen über die deutsche Gynäkologin Annemarie Durand-Wever.